Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Meine heutigen Gäste in dem Podcast Mission Machen sind tatsächlich zwei Gurus der deutschen Robotikszene. Helmut Schmidt, hier tatsächlich mit mir im Studio, ist Startup-Berater, Tech- und Industrieexperte, Angel-Investor, Robotik-Enthusiast und Podcaster. Er hat einen eigenen Podcast mit dem Titel Robotics in the Industry. Ich bin sehr dankbar, dass er heute auch in meinem Podcast ist. Er hilft Unternehmen in den Bereichen Robotics, Automatisierung und KI, die sich profitabel weiterentwickeln und effizient am Markt sich zu positionieren versuchen. Er hat zuletzt begleitet Agilox und das gesamte Team auf einer sehr interessanten und schnell wachsenden Markt der Autonomous Mobile Robotics. Seine These, das Konzept der Mensch-Roboter-Zusammenarbeit ist mittlerweile der entscheidende Treiber der gesamten Automatisierungsbranche. Er ist Geschäftsführer gewesen von Universal Robots Deutschland. Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen. Er war auch Geschäftsführer von Franke Emika. Und er ist Mitglied des Vorstandes des Deutschen Robotikverbandes. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie, Helmut Schmidt, bei mir an Bord sind. Der zweite Protagonist, Guru dieser Szene ist Professor Norbert Elkmann. Herr Elkmann war tatsächlich schon einmal Gast bei Atreus, nämlich vor einigen Wochen, Monaten bei unserer Innovationslounge gemeinsam mit Fraunhofer. Auch das war ein spektakuläres Ereignis. Gerne auch hier ein digitaler Verweis in unseren Shownotes. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Robotiksysteme am Fraunhofer IFF und führt ein Team von 30 Forschern. Seine Forschungsschwerpunkte sind sichere physische Mensch-Roboter-Interaktionen, Assistenzroboter und Service-Roboter. Herr Professor Norbert Elkmann, und ich werde in Zukunft darauf verzichten, diese Titel alle aufzuzählen, erhielt sein Diplom an der Universität in Bochum, hat seine Promotion an der Technischen Universität in Wien sich erarbeitet, fleißig erarbeitet. Er leitet mehrere industrielle Projekte, öffentlich und privatwirtschaftlich. Er hat 80 und mehr Fachartikel veröffentlicht und ist Mitautor im Springer Handbook of Automation. Also ich glaube, mehr geht heute Nachmittag gar nicht. Herzlichen Dank. Ich freue mich ausgesprochen, Sie beide in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Also es wird spektakulär. Das kann ich Ihnen, liebe Zuhörer, versprechen. Ja, Robotics ist eine Schlüsseltechnologie. Ich glaube auch und hoffe auch für Deutschland. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir auch dort unsere Spitzenposition halten? Haben wir eine Spitzenposition? Ja, wir wollen auch in diesem Podcast, wir wollen und brauchen Zuversicht. Also wir wollen Zuversicht spenden und wir brauchen auch Zuversicht. Aber erlauben Sie mir tatsächlich die erste Frage und da würde ich einfach mal reihum, also erst vielleicht bei Ihnen, Herr Schmidt, und später bei Ihnen, Herr Elkmann. Quo vadis German Robotics? Ist es 5:12, 1:12, 2:12?
Erstmal danke für die Einladung zu diesem interessanten Podcast und den tollen Gesprächsteilnehmern. Ich würde mal sagen, ich würde es versuchen zu unterscheiden. Zum einen, nachdem auch Herr Elkmann hier ist, hinsichtlich Forschung. Also Forschung sind wir mit Sicherheit ganz weit vorne. Sind wir top aufgestellt mit Fraunhofer und Elite-Universitäten, aber da kann er, glaube ich, sicher besser mit einsteigen. Wenn ich mir allerdings dann die Industrie und die Hersteller anschaue, da ist es vielleicht nicht 5:00, sondern 1:12. Das heißt, wir haben tolle Unternehmen, wir haben tolle Startups, es fehlt vielleicht ein bisschen das Geld. Aber es gab ja ein erstes Zeichen mit ABB vor einer Woche, mit Softbank, da gehen wir vielleicht auch nochmal drauf ein. Das spricht jetzt nicht unbedingt für Europa und spricht nicht unbedingt für Deutschland. Das heißt, Grundstimmung aus meiner persönlichen Thematik, Forschung top, Industrie durchwachsen und Investitions eher bescheiden.
Elkmann, Return?
Auf meiner Seite natürlich nochmal danke für die Einladung zu dem Podcast, zu dem Gespräch. Ich sehe es sehr ähnlich wie Herr Schmidt. Im Forschungsbereich sind wir erstaunlicherweise sogar, muss ich sagen, gut aufgestellt, weil wir müssen auch feststellen, ist gerade aus Fraunhofer Sicht, dass die Forschungsmittel in den letzten Jahren jetzt nicht so üppig geflossen sind, wie auch vor einem Jahrzehnt noch. Ja, also das hat eigentlich eher ein bisschen abgenommen, Richtung EU, Richtung Bundesforschungsministerium. Dennoch ist die Forschung in Deutschland im Robotikbereich sehr, sehr hochkarätig. Jetzt kam ja der neue Trend vor 2-3 Jahren mit der KI, wo natürlich auch alle mit aufgesprungen sind und aufspringen müssen natürlich, ja, um zu gucken, was man damit Neues gestalten kann. Und da geht doch sehr viel, vielleicht nicht ganz so viel, wie unsere amerikanischen Freunde uns glauben machen wollen mit ihren Humanoiden. Aber da wird sicherlich einen großen Schub geben, auch durch diese neue Ansätze, die es dort gibt. Also da sind wir schon gut aufgestellt, aber es ist auch beschwerlicher, wie gesagt, als früher, dort dabei zu bleiben. Andere Länder sind doch da, wenn man nach Asien guckt, nach Korea, nach China, nach Japan, die USA, die haben natürlich ganz andere Gelder zur Verfügung. Ja, die müssen auch natürlich um die Gelder sich bewerben, aber das werden ganz andere Summen genannt, als es jetzt in Deutschland, in Europa der Fall ist in dem Bereich. Also da gibt's auch noch Luft nach oben. Von daher ist es also nicht, ist auch in Deutschland kurz vor 12, was die Forschung angeht, damit wir eben den Zug nicht verpassen. Bei der Industrie haben wir natürlich, ja, sind im Grunde auch sehr gut aufgestellt. Aber natürlich ist es halt, ist eine interessante Branche. Sie haben es eingangs ja auch gesagt, Robotik. KUKA ist jetzt chinesisch seit 2018. ABB ganz frisch jetzt auch japanisch oder wird japanisch. Wir haben Neura Robotics. Wir haben Agile in München. Wir haben ein paar große Unternehmen, die sich sehr gut etablieren. Aber wir müssen gucken, wo das dann wirklich dann auch für die Reise in dem Bereich hingeht, ja. Also ich denke, interessant ist für uns vor allem die Anwenderindustrie auch. Da steht natürlich jetzt auch ein großer Bedarf an Robotik. Thema Fachkräftemangel und so weiter ist ja allgemein bekannt. Und da haben wir wirklich auch aus verschiedensten Bereichen Anfragen aus der Industrie, um halt jetzt auch gerade mit dem Trend und den Hoffnungen, die sich mit KI verbinden, neue Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen.
Jetzt haben Sie beide ja den ABB-Deal angesprochen gehabt, der ja in der Tat in den letzten ein, zwei Wochen, glaube ich, über die Bühne gegangen ist. Softbank, was ja eigentlich ein großer Finanzinvestor eigentlich ist, bündelt scheinbar in seinem Beritt Robotic Companies. Ich meine, die wollten ursprünglich, habe ich gehört und gelesen, an die Börse gehen. Da war ihnen offensichtlich die Rendite zu gering und haben sich damit eben für den Verkauf an einen japanischen Investor entschieden. Was macht es mit Ihnen, Herr Schmidt? Was macht es mit Ihnen, Herr Elbmann?
Vielleicht greife ich den Ball mal ganz kurz auf. Zum einen, ich bin unter anderem im Startup und im Investitionsbereich zu Hause. Und wenn man ein Unternehmen mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden für 5 verkauft, also Umsatzmultiple von 2, und dann sieht man andere Startups, die haben ein Multiple von 10, 20 und noch mehr oder ein Vielfaches mit 0 Umsatz, da wird man Angst und Bange für ein Unternehmen, das top positioniert hat, das top Technologien hat. Und das ganze Thema KI oder das Verbinden von KI und Robotik geht ja gerade jetzt halt erst los. Ja. Und da habe ich den KUKA-Deal schon bedauert aus rein deutscher Sicht. ABB würde ich bedauern aus europäischer Sicht. Und ich habe auch den Hut des Robotikverbandes. Wir sagen ja, wir wollen reshoren, wir wollen Technologie-Hub bleiben, wir wollen zurückgeben und wir Europäer machen genau das Gegenteil. Wir verkaufen ein Top-Brand, nur weil EBIT-Marge nicht 18% ist, sondern es nur 8%. Und das ist auch nicht schlecht. Also von daher, industriell gesehen, glaube ich, eher ein schlechteres Zeichen. Als Finanzinvestor kann ich es vielleicht verstehen, aber als Robotiker mit deutsch-europäischer Brille finde ich es erstmal sehr schade.
Ja. Ist denn, mein KUKA, hat man heute den Eindruck, würde vielleicht nicht mehr verkauft werden? Es war vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren, als KUKA damals verkauft wurde, vielleicht eine andere
Absolut.
Situation.
Ich glaube, das wird nicht mehr passieren.
Würde heute nicht mehr passieren. Umso erstaunter fand ich dann tatsächlich den Verkauf. Gut, das musste sicherlich auch durch die EU, würde ich jetzt mal vermuten. Und trotzdem wurde es zugelassen. Also in der Tat wirft das natürlich die Frage auf, ist Deutschland, ist Europa noch ein gutes Terrain für Robotics? Also gut, Herr Elkmann, Sie sprachen ja von der Anwenderseite her. Also da gibt es ja reichlich Gelegenheit, aber wir sprechen ja auch von der Schlüsseltechnologie. Und wenn ich vielleicht noch eins sagen darf, ich habe gestern erst gelesen, 51% der Maschinenbauer gehen davon aus, dass sie ihre Technologieführerschaft in den kommenden Jahren an ausländische Wettbewerber verlieren werden. Und ich würde mal sagen, Maschinenbau schließt vielleicht auch Robotik ein. Ich will es jetzt nicht ausschließen. Dann ist das für mich kein wirklich gutes Signal oder keine gute Aussicht oder keine gute Bemerkung, vielleicht mal so.
Ja, man muss es mit zwei Brillen, aus zwei Sichtweisen betrachten. Zur einen Seite ist ja auch gut, dass die deutsche Technologie so fortgeschritten ist und begehrt ist im Ausland. So kann man es ja auch sehen. sie ist sehr attraktiv und wird von ausländischen Firmen gekauft. Das deutet ja auf einen sehr hohen Level hin. Und die Arbeitsplätze, die verschwinden ja nicht komplett. Also es ist natürlich jetzt so, dass bei KUKA auch verstärkt in China entwickelt wird und auch produziert wird. Aber der deutsche Standort in Augsburg, der existiert ja noch und da arbeiten immer noch sehr, sehr viele Leute. Also von daher muss man das mit aus verschiedenen Sichtweisen betrachten. Ich stimme Herrn Schmidt natürlich zu. Grundsätzlich wäre es viel schöner, wenn KUKA weiter ein deutsches Unternehmen wäre und auch ABB. Aber es bricht ja nicht alles zusammen dadurch, dass sie im Ausland jetzt von ausländischen Firmen übernommen werden.
Das bricht zwar nicht zusammen, aber wenn man sich jetzt mal die Roboterstatistiken anschaut und insbesondere den asiatischen und den chinesischen Markt, das war ja der Hauptabsatzmarkt sowohl für japanische als auch für europäische Hersteller, da ist dieses Jahr im Prinzip A mit China mit, ich glaube, über 50% der größte Markt, aber mit über 75% sind erstmalig die lokalen chinesischen Roboterhersteller in der Überzahl. Das heißt, es findet womöglich kein Abwandern der Mitarbeiter an den europäischen Standorten statt. Aber wenn man sich anschaut, was in allen Management-Ebenen, Restrukturierungen und das Name it, UR, ABB, KUKA, wie sie alle heißen, das hat damit zu tun, dass der Absatzmarkt einfach wegbricht oder die Chinesen, gerade über den 5-Jahres-Plan, und das finde ich ja Chapeau, der Titel war Machen, die sagen etwas, machen etwas, schieben das durch. Humanoide kommen sicher mit drauf, ja noch sehr viel stärker. Und das ist eher die Gefahr, dass wir blauäugig sagen, wir haben tolle Technologien in Deutschland, wir haben tolle Technologien in Europa, das verkaufen wir und aus dieser Technologie wird dann umgemünzt und dann ist auf mittelfristig halt, glaube ich, schon die Grundlage möglicherweise weg. Und wenn unsere Politiker dann auch noch über Deindustrialisierung das Wort in den Mund nehmen, dann wird man ganz, ganz, ganz schwummrig. Denn dann haben wir ja ein gesellschaftliches Problem. Und Robotik, Sie haben es angesprochen, Alterspyramide, das geht doch Zuwanderung nicht. Wir brauchen die Robotik, wir brauchen die Arbeitsplätze. Und im Ende brauchen wir die Inbetriebnehmer, die Anwender, die Umsetzer. Und da sind wir gut, da sind wir auch noch hinten mit dran. Aber die brauchen halt etwas mehr Mut, um zu investieren und das Geld dafür in die Hand zu nehmen.
Ja, ja. Jetzt waren Sie, Herr Schmidt, die letzten Wochen in China, konnten also vermutlich sehr, sehr genau beobachten, was da gerade unter der Perspektive Robotics passiert. Wie ist da aktuell der Stand der Automatisierung? Es brachen Sie an, es gibt mehr und mehr Domestic-Anbieter, die ja dann auch, würde man sagen, wie beim gesamten Maschinenbau dann mehr und weniger nach Europa schwappen, weil vielleicht im Inland nicht genügend abgesetzt werden kann. Wie sehen Sie denn oder bewerten Sie den Stand der Automatisierung, Robotik, Forschung, Anwendung?
Ja. Also was man jetzt tatsächlich als Besucher unter anderem wahrgenommen hat, in Deutschland wird viel über den Einsatz von Service-Robotik gesprochen, Hotellerie. In den wenigsten sieht man etwas. In China ist es tatsächlich Bestandteil des Lebens. Also Service-Robotik, ein hochschwieriges Feld an und für sich, findet dort Bezug. Und was ich noch sehr viel beeindruckender fand, in Odense versucht man etwas. Es gibt eigene Center, wo die Bevölkerung an die Robotik rangeführt wird. Das heißt, es gibt große Showrooms, wie es bei uns einen Apple Store gibt, gibt es dort einen Robotik-Store. Und bei uns haben die Leute Angst und Befürchtungen. Und ich glaube, wir müssen die Hürde runterzubekommen, dass der Roboter A keinen Job wegnimmt. Im Gegenteil, er ist ein Enabler, er ist keine Gefahr, er hilft uns. Aber das schafft man nur, wenn man in einen Robotik-Store geht, wenn man mobile Roboter, Pflegeroboter, Industrieroboter sieht, anfasst und führt und nicht nur auf Messen, wie es bei uns der Fall ist. Und das fand ich tatsächlich beeindruckend. Das haben sie zwar erst Anfang oder Ende August, Anfang September begonnen zu eröffnen in Beijing. Aber allein die Intention dahinter fand ich beeindruckend. Man darf aber auch nicht ganz vergessen, in vielen Industrien sieht man auch noch meterlange Menschenmassen, händische Arbeiten. Deswegen ist ja das Potenzial der Automatisierung so groß. Also es ist nicht alles toll, was glänzt, aber sie geben mit einem klaren Ziel vor, dass dort Handlungsbedarf ist. Und die Ein-Kind-Politik, glaube ich, die werden auch ganz andere Probleme bekommen. Und deswegen gehen sie so aktiv vorwärts.
Demokratisch. Sie sind auch technologisch, muss man ja auch noch ergänzen, auch wirklich haben die Chinesen ja auch massiv aufgeholt. So 10, 15 Jahren hatten wir ja noch dann Roboter gesehen, die dann ja ganz offensichtlich auch kopiert wurden von europäischen, von deutschen Herstellern. Da wurde sogar die Farbe übernommen, was teilweise auch zu großen Schmunzeln geführt hat. Da darf man halt wenigstens mal mit grün nehmen können und nicht blau. Aber mittlerweile bauen die ja richtig gute Roboter. Ja, das muss man halt sehen. Aber das ist bei den Chinesen, bei den Asiaten nicht nur in der Robotik so, ist ja auch in anderen Branchen. Wir müssen da schon ordentlich Gas geben, ja, mit unseren doch weit geringeren Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben.
Kapazitäten, da sprechen wir tendenziell eher, was finanzielle Ressourcen betrifft oder auch Forschung, Forscher, also Human Capital.
Ja, beides. Also die Chinesen haben natürlich die x-fache Anzahl, ja. Wird ja immer so ein bisschen geflaxt. Naja, die haben halt 10 gute Forscher und wir haben einen und dann kriegen natürlich dann auch das Gleiche hin. Die haben aber auch Forscher, die sind genauso gut wie wir, ja. Es sind ja auch ganz viele aus China, in USA, in Europa ausgebildet worden. Und die haben auch selber sehr gute Universitäten. Das wird schon noch, wird enger werden, der Betrieb, ja. Und man wird sich da annähern von den Fähigkeiten hier. Die Deutschen haben natürlich immer noch eine sehr gute Ausbildung und hervorragende Leute auch. Ist ja auch weiterhin zum Glück ein interessantes Feld, Robotik, was auch studiert wird. Fast nur von Männern, aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Und von daher, also um die fachliche Kapazität mache ich mir nicht so eine Angst. Wir haben natürlich weit weniger Mittel als andere Länder. Ich hatte es eben schon ausgeführt. Wobei alleine jetzt die Mittel, also ob wir immer jetzt 100 Millionen brauchen, was Neues auf die Beine zu stellen, da bin ich persönlich anderer Meinung, ja. Da kriegt man auch mit weit weniger Personal und Kapazitäten schon die Robotik gut weiterentwickelt. Auch in Europa und in Deutschland.
Also, das sehe ich ähnlich. Also, mir ist es um die Ressource Mensch oder die Fähigkeit des Menschen, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie, da ist mir überhaupt nicht bange. Da haben wir wirklich kluge Köpfe mit tollen Ideen. Dort steht uns eher die deutsche Mentalität zwischen den Beinen. Insbesondere die Amerikaner, die gehen halt auf den Markt mit 80% des Produktes und entwickeln weiter. Und unser Produkt muss 120% sein. Und mit 120%, gerade als neue Technologie, als Startup, da brauchst du mal starten. Da bist du so schnell überholt, wie du schauen kannst. Und du verbrennst auch Ränge Geld. Also ich glaube, wir müssen die Mentalität oder die jungen Entwickler können da gerne auch nach USA schauen. Dort ist auch nicht alles toll und wird auch viel Geld verbraten. Aber ich glaube, den Mut, den die Jungen haben, und wenn sie dann natürlich besser finanziert wären, dann können sie auch mit einer, sagen wir mal, 90% Technologie an den Markt gehen. Das ist das eine. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, es hilft mir alles nichts, wenn wir tolle Forscher haben, wenn wir tolle Startups haben, wenn wir tolle Produkte haben, wenn wir vielleicht sogar noch eine Förderlandschaft haben, wenn ich dann allerdings ein Unternehmertum habe. Und das ist unser größeres Thema des KMUs. Wir haben tolle Unternehmer, eigentümergeführte Unternehmen. Und egal, ob ich heute über die mobile Robotik, die stationäre Robotik, es wird nicht investiert. Und dann hilft mir die ganze Technologie nichts. Und wenn es dann heißt, und das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn investiert wird, dann kostet halt das Produkt aus Asien ein Drittel. Und wenn es kaputt geht, kaufe ich 3 davon. Und dann haben wir ein Dilemma, weil dann ist nicht mehr die Technologie, sondern es plötzlich das Kostenthema im Fokus. Und da wird mir Angst und Bange, weil wir stehen für alles, nur nicht dafür als Deutschland und als Europa. Wir haben Top-Qualität, Top-Forschung zu einem guten Preis, aber wenn die Unternehmer und das Herz der deutschen Wirtschaft ist der KMU, und wenn die umfallen und sagen, ich brauche ein Low-Cost-Produkt, dann haben wir ein größeres Thema. Ja. Und da brauchen wir Mut. Bei der Industrie, beim Unternehmer, europäisch zumindest zu investieren.
Aber Sie sprachen davon an, dass gar nicht erst investiert wird.
Also Im Moment ist eine Investitionsflaute. Ja. Es wird nicht investiert. Man ist verhalten.
Ja.
Und die Ausstattungsquote mobil oder stationärer Robotik im Mittelstand hat keine 10%. Das heißt, 90% der Tätigkeiten sind nach wie vor nicht automatisiert. Und das ist ja auch, theoretisch brauchen wir keinen asiatischen Markt, wenn wir Europa digitalisieren und Robotik hinbekommen. Und das, ich bin ein typischer, wahrscheinlich wie alle hier, Babyboomer. 2030 werden uns 6 Millionen nur in Deutschland Facharbeitskräfte fehlen. Die kriege ich weder über Ausbildung noch über Zuwanderung noch andere Themen hin. Und wenn wir da deutsche, europäische Technologie und Robotik einsetzen, dann würde mir überhaupt nicht Angst und Bange wegen. Dann sind wir mutig, dann haben wir sozial, dann ist alles am Laufen. Das muss aber passieren.
Ja, ja. Herr Eggmann, Sie haben ja auch viele privatwirtschaftliche Kunden. Wo liegt da der Schwerpunkt? Ich will jetzt gar nicht von Forschungsschwerpunkt sprechen, weil Sie gehen ja auch in die industrielle Anwendung hinein. Spüren Sie, also A1, welche Bereiche sind es? Und B, spüren Sie auch so eine Investitionszurückhaltung? Vielleicht gepaart mit einer, denn am Ende des Tages hat es ja auch was mit Innovation zu tun. Ich innoviere meine Prozesse, innoviere meine Abläufe. Wie nehmen Sie das wahr?
Es hat sich gewandelt. Vor 10 Jahren, als der große Hype war um die Mensch-Roboter-Kollaboration, da waren es halt die großen OEMs, ja, mit denen wir Kontakt hatten, die also bestimmte Szenarien umsetzen wollten, Anwendungen mit Mensch-Roboter-Kollaboration. In dem Bereich ist im Augenblick nicht so viel, ja. Wo aber wir viele Anfragen bekommen, ist aus verschiedenen Industrien. Und der Hauptgrund ist das eben schon genannte, der Fachkräftemangel, die Alterspyramide. Das fängt schon an beim Schweißen. Ich bin jetzt seit 32 Jahren bei Fraunhofer. Und man hat damals schon gedacht, Mensch, Schweißen mit Robotern, das geht doch eigentlich. Wir haben viele, viele Anfragen zum Thema Schweißen mit Robotern, ja. Weil das einfach immer noch zu aufwendig ist, die Roboter zu programmieren. Wir haben Verfahren entwickelt, dass man durchaus intuitiv durch Zeigen programmieren kann. Und die rennen uns die Bude ein, ja. Also, und, aber immer die gleiche Aussage, wie die Schweißer aus Osteuropa, die kriegen wir auch nicht mehr, ja. Oder die haben selber nicht mehr so viele. Wir müssen jetzt weltweit Schweißer akquirieren. Eigentlich müssen wir automatisieren. Andere Anwendung, ja, es steht im Delikt der Geheimhaltung, aber einfach körperlich sehr schwere Arbeiten, auch in ungesunder oder nicht gerade gesundheitsförderlicher Umgebung, bei hohen Temperaturen. Die Leute werden angelernt. Nach wenigen Wochen sagen sie sich, ach, ich gehe doch lieber zu Amazon und fahre Pakete aus, sind sie wieder weg, ja. Also das sind so Jobs, so Aufgaben, die also zahlreich herangetragen werden, wo wir also sehr spannende Lösungen auch erarbeiten können im Forschungsbereich. Die Strategie ist ja dann immer, einen Prototyp zu bauen, über eine Firma das dann entsprechend dann in der Industrie zu implementieren. Aber da ist schon im Augenblick eine große Not bei den Firmen, durch dieses Thema im Fachkräftemangel. Und wir haben halt das Problem, das sind wir seit 30 Jahren dabei und die KI hilft uns da, aber rettet uns auch nicht komplett, dass man halt Roboter flexibler macht. Man denkt immer, Roboter sind flexibel, aber eigentlich werden sie immer da eingesetzt, wo sie repetitive Aufgaben erfüllen. Man müsste sie sehr viel einfacher auf andere Aufgaben adaptieren können. Und der Engineering-Aufwand für die Installation einer neuen Applikation oder einer Veränderung der Applikation, der ist halt immer noch zu groß und das ist ein uraltes Thema in der Robotik. Es tut sich da auch ein bisschen was, aber es ist noch nicht ausreichend. Und das ist eigentlich das große Thema, was technologisch vorangebracht werden muss. Es sind aus meiner Sicht nicht unbedingt die humanoiden Roboter, sondern weiterhin das Thema Engineering-Aufwand verringern, damit Roboter kostengünstiger und flexibler eingesetzt werden können.
Ich hatte tatsächlich auch gerade diese Woche einige Werke besucht und auch hochdigitalisiertes Werk, mittelständisch geprägt, mittelständisches Unternehmen. Aber als es ums Löten und Schweißen ging, waren wir in quasi manuellen Boots und diese Aktivitäten wurden tatsächlich durch Fachkräfte gelöst. Ne? Habe ich auch gefragt, wo jetzt da die Digitalisierung, das ist ein kleiner Systembruch. Also scheint tatsächlich dann, hilft uns dann jetzt künftig die KI, also die tatsächlich KI-unterstützte Interaktion zwischen Mensch und Roboter? Wir haben ja auch da, irgendwann, Sie mögen sich erinnern, unserem Innovationslaunch da auch uns ausgetauscht dazu. Ist das der nächste große Schritt?
Das ist schon ein großer Schritt, der uns da auch weiterbringen wird. Wir haben jetzt gerade ein Projekt begonnen vom Bundesforschungsministerium, das ist ausgeschrieben, also per Spracheingabe Roboter zu programmieren, ihnen entsprechende Aufgaben zu übertragen. Das wird auch über Gesten noch unterstützt. Da wird sich viel tun. Das ist aber gar nicht unbedingt immer KI-basiert. Da gibt es auch noch andere Methoden, die auch noch zum Tragen kommen, die man weiterentwickeln kann. Da ist ein großer Fokus. Vielleicht nochmal eine kurze Runde auch zu dem Schweißen, zu den Anwendungen. Da komme ich nochmal zur KI danach, aber bevor ich es vergesse. Die Pflege, Medizinbereich, Krankenhäuser, Pflegebereiche ist auch ein immens großer Bedarf. Ja. Und es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, gab es immer Forschungsprojekte, wo entsprechende Assistenztechnologien oder Robotik in der Pflege entwickelt wurden. Aber auch hier sind die Systeme immer noch viel zu unflexibel, können zu wenig, sind zu teuer. Der Bedarf ist auf der einen Seite riesengroß. Ja. Gleiche Hintergrund, den wir eben hatten, auch bei anderen Technologien, Fachkräftemangel und so weiter, auch bekannt. Also da gibt's schon für uns Robotiker noch sehr, sehr viel zu tun. Ja. Und die KI, also wir forschen insbesondere an Methoden, und setzen Applikationen um, die KI-basiert generiert werden, also angelernt werden und vom Roboter dann sozusagen ja, sensorgestützt ausgeführt werden, die man früher nicht mit herkömmlichen Programmiermethoden umsetzen konnte. Und da tut sich also natürlich ein irre, ganz großer Bereich auf, was man zukünftig mit KI-basierten Methoden umsetzen kann, technologisch, was in der Vergangenheit nicht möglich war. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben gerade ein Projekt, Motherboard aus dem also Rechner zu demontieren, Demontage, das Motherboard rauszuholen. Jeder, der schon mal Motherboard aus dem PC rausgeholt hat, weiß, wie hakelig das ist. Man kann es sich einfach hochheben und rausziehen. Da sind Kabel und Stecker und das ist hakelig und man fummelt und man schimpft und so weiter. Das haben wir mit dem Roboter umgesetzt, jetzt KI-basiert. Ja, und der macht das besser als ein Mensch. Und also das ist ein Beispiel dafür, dass da zukünftig noch ein riesengroßes Potenzial ist. Und da sind die Deutschen, glaube ich, auch mit ihrer Forschung, mit dem, was sie können, gut aufgestellt.
Also ich glaube auch, dass das Verschmelzen, und viele haben ja jetzt das Thema Physical AI im Kopf, Roboter und KI verschmelzen. Und da kann natürlich insbesondere über die Maschinendaten die deutschen Unternehmen und der deutsche Mittelstand gegenüber den reinen Daten ausleben, aber in der Applikation, da glaube ich, liegt eine große Chance und eine große Möglichkeit für uns. Und mit dem Verschmelzen, Helkon, Sie haben es angesprochen, egal ob es jetzt im Servicebereich medizinal ist, also auch soziologische Roboter, die Interaktion machen, über Chatbots kommunizieren können, also die ganze Altersversorgung, ein riesen Feld. Hochkomplex ist allerdings auch Agrarrobotik, Baurobotik, weil man ein hochdynamisches Umfeld hat. Mhm. Und es will ja auch keiner mehr Spargel stechen, Erdbeer glauben oder am Bau arbeiten. Das heißt, wir haben ja immer nur die Robotik in Industrie im Einsatz, ja. Aber wo eigentlich wirklich zukünftig noch ganz, ganz viel passieren wird, ist Service allgemein, der Bau, Agrar und andere Bereiche. Und da wird die Kombination von, Sie haben es angesprochen, Sprachsteuerung, Gestensteuerung, die Interaktion, eben nichts mehr, früher ist bei uns No-Code, Low-Code, also mittlerweile ist man einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Und da haben wir ganz tolle Firmen, ganz tolle Unternehmen. Und da bin ich überzeugt, dass uns das einen Schritt weiterbringt. Wenn man dann allerdings auf das Hype-Thema Humanoide, ich darf es mich gar nicht ansprechen, aber man hat wahrscheinlich 20 Humanoide-Hersteller in USA, 20 in China. Und dann hat man einen in Norwegen und einen in Deutschland mit Einix Technology und mit Neura und das war's. Und da ist mir eher ich bin noch nicht sicher, ob es die richtige Lösung für die Zukunft ist und ob er dann Beine haben muss, Arme oder fahren muss, sei auch dahingestellt. Aber dass um uns für USA und China das Feld der Humanoiden so stark belegt und ein Robotikfeld wie Europa, bis zwei Ausnahmen, so gut wie nichts, vielleicht ist unter Underground irgendwas am Laufen, nichts zu bieten hat und auch Startups nicht da sind in die Öffentlichkeit. Ein paar kommen jetzt halt allmählich. Da, und das hat dann schon was mit Geld zu tun, denn wenn ein Unternehmer da nicht über 100 Millionen, sondern über Milliarden, die investiert wird für 0 Euro Umsatz, ob das richtig ist, ist ja auch dahingestellt, aber da wird mir eher ein bisschen Angst und Bange. Und wenn dieser Zug uns abfällt oder wegfährt und wenn der Humanoide aufgrund der Genetik mit Menschen eine mögliche Lösung ist und wir haben nichts entgegenzusetzen, dann glaube ich, verpassen wir schon einen Zug.
Herr Eckmann, wie blicken Sie da jetzt vielleicht als Vertreter von Fraunhofer auf diesen Einwand von Herrn Schmidt? Ich kann mich erinnern, auch da hatten wir ja gesprochen gehabt, ne? Und ich glaube, eine Ihrer Kollegen haben ja bewusst gesagt, naja, also wir brauchen jetzt nicht unbedingt den saltospringenden humanoiden Roboter, sondern eher einer, der funktional Aufgaben im Warehouse oder im Supermarkt oder in der Pflege übernimmt. Ne? Also ist das ein Hype, der einfach uns, weil wir alle Terminator kennen, da irgendwo in die Richtung drängt? Oder was ist auch der... blicken Sie mal drauf, Herr Heldmann.
Ich sehe die Gefahr auch, dass wir natürlich jetzt in Nordeuropa, Deutschland mit humanoiden Roboterherstellern ein bisschen schwach aufgestellt sind. Habe aber auch die Hoffnung, dass wir vielleicht nicht immer die Ersten sein müssen, weil oftmals ist der so etwas Komplexes zuerst entwickelt, auch der dann dumm aus der Wäsche guckt irgendwann, weil andere dann es nachmachen, nämlich das, was man wirklich braucht und nicht technologisch überziehen. Da besteht noch eine Hoffnung. Ich glaube, in Deutschland und auch in Europa wird dieser Hype um die Humanoiden eher ein bisschen kritisch gesehen. Also wir hatten auch im März jetzt die große Konferenz in Stuttgart, die Robotics, und was man da von den Kollegen auch gehört hat, Wir beobachten es auf der einen Seite mit einem großen Staunen, was da in den USA passiert. Ja, natürlich sind die Videos phänomenal von all diesen Robotern, die es dort gibt, von Boston Dynamics und OpenAI und so weiter, Figure. Wir wissen aber auch nicht genau, welchen Aufwand die Firmen im Vorfeld betrieben haben, um diese Videos aufzunehmen. Und kaufen kann man die Systeme auch nicht. Und die deutschen Hersteller, US-Hersteller, springen da zwar mit auf und geben da Geld und gucken auch, dass man da bestimmte Applikationen, die man später in der Produktion umsetzen könnte, mit Humanoiden demonstriert. Aber ich sehe es, wie Herr Schmidt es angedeutet hat, auch müssen Roboter wirklich Beine haben, kann er nicht auch auf Rädern rollen, ist auch ein bisschen standfester, kommt das Thema Sicherheit, ist schneller, er kann länger arbeiten, wenn man größere Batterien mitführen kann und. Was ich glaube ich sehr interessant ist, ist diese Zweiarmgeschichte für Montagezwecke, auch in der Pflege, für ganz viele, der Mensch hat auch zwei Arme, also viele Sachen, da brauchen wir einfach zwei Manipulatoren, zwei Arme. Da ist aber auch wieder das große Thema und da werden die Humanoiden, so viel die KI voranbringt und an tollen Sachen ermöglicht, aber die Fähigkeiten des Menschen, gerade in der Fingerfertigkeit, was die Hände können, in Verbindung mit dem Erfahrungswissen, da werden die Humanoiden sich noch lange, lange die Finger ausbeißen. Also es gibt so viele einfache Dinge, über die wir uns keinen Kopf machen, vom Schuhbinden angefangen und so weiter, bis das mal ein Roboter machen wird. Da geht noch viel, viel Zeit ins Land, ja. Und das sollte man also nicht unterschätzen. Diese Demonstratoren, die wir da sehen in YouTube-Videos, da gibt es natürlich auch Applikationen, die man auch bewusst so gewählt hat. Ja, ist zwar beeindruckend, wenn da irgendwie so ein Behälter ausgekippt wird und der Roboter sortiert das dann, erkennt, was es ist und kann es sortieren. Aber da sind wir noch weit davon entfernt, ja, einfache Alltagstätigkeiten, für den Menschen einfache Alltagstätigkeiten durch einen Roboter zu erfüllen. Und
sind denn... Man sieht oder hört ja auch immer von Japan und tatsächlich Anwendungen von humanoiden Robotern durchaus auch in der Pflege. Ist das jetzt auch nur gestellt oder sind das reale Situationen?
Das ist nicht gestellt nach meinem Kenntnisstand, aber es sind in der Regel Forschungsprojekte, die so dargestellt werden, dass es schon Produkte sind, aber man kann sie ja leider nicht kaufen. Also es sind keine Produkte. Da gibt's ja so einen Roboter, Robert heißt er, glaube ich, der nimmt auf zwei Armen, trägt eine Person. Da gehen den Leuten, die sich ein bisschen mit Sicherheit auskennen, natürlich erstmal die Alarmglocken an, ja.
Speziell Deutscher, würde ich sagen.
Und also von daher, das machen die aber ganz geschickt in Japan. Die machen auch tolle Forschung. Aber nach meinem Kenntnisstand ist das halt nicht so, dass man dieses Thema kaufen kann. Die hatten ja auch mal ein tolles Hotel gehabt, wo alles automatisiert war. Von der Rezeption bis zum Koffer bringen in das Hotelzimmer und so weiter. Das wurde aber alles wieder eingestampft. Hat sich nicht bewährt, war viel zu aufwendig und unflexibel und so weiter. Immer das gleiche Thema.
Absolut richtig, Herr Eckmann. Es wurde eingestellt, meistens aus wirtschaftlichen Gründen. Am Ende müssen ja auch schon, dass sich's rechnet. Allerdings, was in Japan geschafft wurde, und das ist das, was in Asien eben auch passiert, oder in China passiert, ist die Affinität zum Produktroboter. Und das ist etwas, was wir schaffen müssen, dass die Gesellschaft, die Affinität, die Technologieaffinität zu dem Produkt des Roboters, und das egal, ob es jetzt ein Service-Roboter ist oder mobiler oder Industrieroboter ist, dass wir das hinbekommen. Denn dann ist die Einführung in die unterschiedlichen Bereiche natürlich eine deutlich einfachere. Und ich habe ja versucht, die kollaborative Robotik vor 10 Jahren hier ans Laufen zu bekommen. Man ist links und rechts von den herkömmlichen Herstellern belächelt worden. Was machen denn diese Spielzeugroboter? Und plötzlich konnte man das Unternehmen nicht mehr wegdecken. Das ist, glaube ich, ähnlich mit anderen Technologien. Man muss die Chance einfach mal sehen. Und Sie haben auch recht, man muss sich alles selber erfinden. Man kann auch mal zuschauen, wie es die Asiaten gemacht haben und dann First Follower möglicherweise sein. Aber man muss offen der Technologie gegenüber sein, um dann zu entscheiden, was ist die richtige Technologie. Ja. Und ich bin ja gerade in Asien gewesen, hat jetzt nichts mit Robotik zu tun, aber da sind 100 neue E-Mobilhersteller rumgefahren und ich habe auf der Straße keine einzige Marke gekannt. Und wenn uns sowas mit der Robotik passiert, und jetzt ist gerade die Kunststoffmesse in Düsseldorf oder Köln gewesen, oder Düsseldorf gewesen, die größten Hersteller Kunststoffmaschinen kommen mittlerweile auch aus China. Also es wandert ab, das war unsere deutsche Maschinenbaudomäne wandert ab, Automobilindustrie wandert ab, Solar wandert ab. Halleluja, bitte nicht mit der Robotik, das ist unser Herz, Gas geben. Und das ist der Appell. Und dafür haben wir, glaube ich, schon alles. Und da dürfen wir auch mutig sein. Aber man darf auch die Augen nicht verschließen, wenn man eine klare Zielsetzung hat. Und was dort an Auto rumgefahren ist, muss ich sagen, Chapeau.
Ja, wir müssen auch den Begriff Schlüsseltechnologie auch, finde ich, ernst nehmen und auch als volkswirtschaftliche Aufgabe ansehen. Dafür haben wir ja auch Fraunhofer, Herr Eggmann. Lassen Sie mich nochmal ganz kurz auf diese Roboterhände zu sprechen kommen. Ist das jetzt auch nochmal so ein Forschungsbestandteil, an dem jetzt mit besonderer Intensität gearbeitet wird, weil das jetzt der nächste Schritt ist, um die dann tatsächlich autonom in irgendeinem Supermarkt oder Regale einfüllen lassen oder möglicherweise im Warehouse eigenständig Paletten bewegt oder Kisten bewegen? Ist das so der nächste Forschungs- oder der wesentliche Forschungsast?
Wenn ich mir das wünschen könnte, schon. Aber ich glaube, es ist schon in den Ministerien noch nicht durchgedrungen. Wie setzen die alle auf KI? Da muss immer KI drüber stehen, ja. Aber es gibt halt noch ein paar andere Dinge, die uns helfen würden, die Robotik voranzubringen. Also ich persönlich sehe das mit dieser Fingerfertigkeit, ob es jetzt Hände sind oder welche Art von Greifern mit sensormotorischen Fähigkeiten, diese Feinfühligkeit, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt viele Sachen, die lange schon automatisiert werden sollten. Das ist ein Packen von irgendwelchen Objekten, hochwertigen Objekten an Band in der Automobilindustrie, kann aber heute kein Mensch. Ja. Der Mensch kann das, der erfasst sofort, wo muss er anfassen, wie ist es verschlossen, wie muss ich es öffnen. Aber in der Automatisierung sind wir noch weit, weit davon entfernt. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, Sie wollen ja, dass wir Zuversicht verbreiten.
Das ist so der Grundtenor.
Das haben wir, glaube ich, auch gut versucht. Aber weil es auch gerade das Thema auch von Schmidt nochmal mit China und den Asiaten angesprochen wurde. Also von der Technologieseite und so weiter können wir auch viel machen, auch mit weniger Geld. Aber was wir in Deutschland, in Europa, was wirklich kritisch ist, auch in Bezug jetzt Roboter an Menschen oder Menschen an Roboter herbeizuführen, was Herr Schmidt eben ja ausgeführt hat, was in China durchgeführt wird. Wir haben ja diese Restriktionen mit der Datenschutzverordnung, Haftungsfragen und so weiter. Also wir dürfen ja im Grunde gar keine Sprache erkennen. Eine Sprache muss anonymisiert werden. Wir dürfen keine Gesichter erkennen. Die müssen anonymisiert werden. Kann man alles machen. Ist es aber sicher und so weiter und so fort. Also da haben wir natürlich ganz andere Vorgaben, als das in anderen Ländern gelebt wird. Und das schränkt dann schon die Forschung teilweise ein, die Möglichkeiten, die wir haben in der Forschung, einfach um Daten zu generieren. Stichwort KI. Wir brauchen Daten. Aber auch natürlich, was die Anwendungsmöglichkeiten einfach angeht. Was soll ein Roboter, der eine Kamera und ein Mikro hat? Ja, und wenn er jetzt erkennt, das ist die Oma Erna, ist das so schlimm, aber es darf halt nicht sein. Und das ist der Knackpunkt, der mir am meisten Sorgen bereitet eigentlich, ja, wie wir damit in Zukunft in Deutschland und Europa umgehen.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und es wäre auch tatsächlich mein Appell, in dem Fall nicht an die Industrie, sondern an die Politik, dort offener zu werden. Das sind die Punkte, die Herr Eggmann angesprochen hat, das ist aber auch das Fahren im öffentlichen Raum, also Service-Robotik, Lieferrobotik. In anderen Märkten ist das gang und gäbe, bei uns ist es einfach nicht zugelassen. Es werden kleine Testfelder gemacht. Der KI-Akt kommt auch. Also ich glaube, man muss natürlich schon schauen, es muss sicher sein, es darf nichts passieren. Aber auf der anderen Seite, Titel ist ja machen. Also wir müssen auch einfach machen. Und die Politik muss auch ein bisschen, wir müssen offener werden oder die Politik muss offener werden. Die Restriktionen müssen offener werden. Wir haben jetzt auch wieder neue Normenlage bekommen. Das wird eher komplizierter wie einfacher. Und es darf nichts passieren, um Himmels Willen. Aber ich sage immer, ja, brauche ich denn Helm, Schutzbrille und Gürtel und Hosenträger? Und mein beliebtes Beispiel vom Cobot damals war immer, ich stehe am, das gibt's übrigens weder in China noch in Asien, ich stehe am Gleis und der ICE fährt mit 200 durch. In China ist das abgeredet. Und da, wenn was passiert, sagt kein Mensch irgendetwas auf dem Bahnsteig oder irgendwelche Schranken. Aber der liebe Roboter hat da seine Thematik. Also, dass nichts passieren darf, um Himmels Willen, dann haben wir eine andere Thematik. Aber die Regularien, und dafür sind wir auch ganz groß, die sollte man runterbekommen. Und wenn wir die Regularien runterbekommen, dann glaube ich auch, das ist auch ein Hindernis vom Mittelstand, warum er teilweise nicht investiert, weil er gar nicht weiß, welche Normen, welche Zertifizierungen und welche Bottlenecks brauche ich denn überhaupt, um sicher zu arbeiten. Am Ende muss er Risikoanalyse machen und er ist wieder der in der Sicherheit, weil wir uns überregulieren. Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da offener werden und Datenerkennung, Bild und so weiter, es spielt gerade für die KI eine ganz wichtige Rolle. Da bin ich voll bei Ihnen, ja.
Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, um den Roboter Spot, ein BMBF-Projekt, im öffentlichen Umfeld einzusetzen. Es war kein Entwicklungsprojekt, ging mehr um die Evaluierung, wie kommt das bei den Personen an. Wir hatten auch Juristen dabei und die waren auch erst völlig hilflos, weil es für diesen Einsatzfall Robotik im öffentlichen Umfeld gar keine Vorgaben gibt. Die haben dann irgendwie die Straßenverkehrsordnung herangezogen. Da habe ich gedacht, ob das jetzt der richtige Weg ist, ja. Und also das ist wirklich schwierig. Wir haben dann diesen Spot vor der Unimensa eingesetzt, also laufen lassen und mit Menschen interagieren lassen. Was wir dafür, ja, wir haben dann die Uni kontaktiert. Dann mussten wir also viel Papier machen, mussten in der Ethik antragen, hin und her. Und dann war es dann so, als wir diese Tests gemacht haben, hatten wir 8 Leute aus dem Institut von meinen Mitarbeitern, die dort aufpassen mussten, an den Türen, die also jetzt zu diesem Platz geführt haben, ob dann vielleicht ein Kind kommt, weil dann hätte man sofort abstellen müssen. Ja, es darf nichts passieren, völlig richtig, aber da ist auch eine große Hilflosigkeit oder einfach, weil es keine Vorgaben gibt. Und das macht den Einsatz von solchen Systemen bei uns auf absehbare Zeit erstmal unmöglich, ja.
Spricht nicht unbedingt für eine Heranführung dieser Technologie
absolut
an die Gesellschaft, ne? Also, vielleicht müssen wir tatsächlich mit Showrooms beginnen.
Absolut.
Herr Elkmann, wir sprechen ja bei Fraunhofer immer von angewandter Forschung und Sie haben ja etliche Forschungsprojekte erfolgreich durchgeführt. Wie sieht's dann mit einer industriellen Umsetzung aus? Wie schaffen Sie es dann wirklich zu skalieren? Ist das Teil Ihrer Aufgabe? Überlassen Sie das der Wirtschaft, Ihrer Kunden? Aber ich meine, das ist ja das gängige Problem. Ich muss es ja letztendlich industrialisieren.
Ja, also viele Sachen, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt haben, sind auch im Einsatz über Bereich Service-Robotik, Industriebereich und so weiter. Ganz wenig Sachen haben wir selber sozusagen zu TRL9 gebracht und betreuen das auch weiter selber. Das ist jetzt nicht über die Fraunhofer-Aufgabe. Da guckt man sich dann Firmen, die dann die Sachen dann übernehmen und die Anlagen dann implementieren, installieren und auch die Wartung übernehmen. Da gibt es schon viele, viele erfolgreiche Beispiele, ja.
Ja, ja. Jetzt muss ich natürlich, wenn ich über Robotik spreche und natürlich auch über unsere Verteidigung sprechen, Defense sprechen, inwieweit findet denn Robotik und was sind die wesentlichen Anwendungsfelder in der Verteidigung mit hinein oder welche Anwendungen sind das? Und was bedeutet das für den zivilen Bereich? Ich meine, wir erleben ja zumindest in den letzten 2-3 Jahren hier ein Umfeld, wo ja, glaube ich, autonomes, Drohnen, Robotik-ähnliche Gerätschaften quasi wie Pilze aus dem Boden schießen in einer Geschwindigkeit, auch von den Anwendungen her, auch in einer Skalierungsmöglichkeit, die wir uns vermutlich vorher nie vorstellen wollten und konnten. Was bedeutet das für Robotik und für uns hier in Deutschland?
Die Robotik ist da, könnte natürlich sehr stark partizipieren im Bereich der Verteidigung oder der Rüstung. Bis vor 2 Jahren war das allerdings noch verpönt. Das hat sich ja jetzt in kürzester Zeit, hat sich da die Akzeptanz ja stark gewandelt. Fraunhofer hat schon immer Institute gehabt, die auch im Bereich Rüstung aktiv waren. Das hat man in der Vergangenheit aber eher so ein bisschen unter den Mantel des Schweigens gemacht, weil es eben nicht so werbeträchtig war. Das hat sich jetzt verändert. Aber da den Zugang zu finden, da sind natürlich jetzt aufgrund der Situation ganz, ganz viele aufgesprungen. Es gibt ja auch viele Start-ups, die da sehr erfolgreich gerade im Bereich Verteidigungsforschung und Produkte und Drohnen und so weiter aktiv sind. Hochspannend, aber es tut sich halt auch schon sehr, sehr viel. Und es ist ja auch viel Geld da. Was ein Roboter dort alles können sollte, man kann sich da sehr viel vorstellen, aber da kommt man natürlich ganz schnell auch in diesen ethischen Bereich wieder rein. Sollen Roboter wirklich auf Menschen schießen und so weiter? Will ich mich aber jetzt nicht mit einmischen. Das ist mir zu komplex. Ja.
Ich finde es ja spannend, was wir da technologisch erleben. Ja, vielleicht ist es auch keine Hightech. Will ich jetzt gar nicht ausschließen oder gar nicht diskutieren. Aber was bedeutet das für die zivile Forschung? Können Sie davon was partizipieren? Können Sie davon was übernehmen, ist beschleunigtes Prozesse, kriegen Sie Technologietransfers hin. Ich habe ja auch aus USA hört man ja häufig diesen Transfer zwischen Defense und ziviler Wirtschaft, was ja vielerlei positive Transfer und Technologiesprünge verursacht hatte. Gibt es da aus Ihrer Perspektive Möglichkeiten, hier diese Technologie jetzt im zivilen Umfeld zu unterstützen und voranzubringen?
Das besteht die Hoffnung natürlich, genau. Also die ganze auch Raumfahrtforschung und so weiter in den USA hat ja auch viele Produkte oder Entwicklungen vorangebracht, die man ohne diese Riesenengagement nicht geschaffen hätte. Gerade im Bereich Sensorik, Umgebungserfassung und so weiter, da kann man, ist die Hoffnung, dass natürlich viele Dinge, die in der Rüstungs- und Verteidigungsbereich entwickelt werden, auch im zivilen Bereich übertragen werden können. Ansonsten ist die Applikation ja doch schon sehr speziell im Rüstungsbereich. Da fehlt mir aktuell so ein bisschen die Fantasie, wie man jetzt aus dem Drohnenbereich oder bei irgendwelchen Panzern und ähnliches, wie man dort Entwicklung in die zivile
Ich würde mal so an ARX denken, die, wenn ich das im Kopf habe, ja auch so autonom fahrende Landgeräte haben, was ich mir durchaus auch im zivilen Umfeld sehr gut vorstellen könnte, ne? Also von der Logistik bis hin zu anderen Applikationen.
Aber das sind wir wieder im öffentlichen Umfeld. Das ist ja wieder dann das Thema, was wir eben hatten. Damit hat natürlich dann die Verteidigung hat ein paar andere Möglichkeiten, vielleicht noch solche Dinge einzusetzen, als auf öffentlichen Straßen. Ja.
Also ich glaube, was man im Moment sieht, ist, die meisten Technologien, die heute eingesetzt werden, sind ja keine Forschungsergebnisse, sondern sind entweder Lösungen, die industriell, dann hieß es ja Dual Use, darf ich es oder darf ich es nicht, anders angemalt werden. Ich glaube, geforscht wird ja jetzt erst, und das kommt vielleicht erst in 2 oder 3 Jahren, aber dass heute natürlich Hunderte von Milliarden dort investieren und es gibt keinen Tag, wo renommierte Hersteller von Porsche über Deutz über irgendwo plötzlich Militär sind. Die Gefahr dahinter ist nur, und ich hoffe natürlich auch ein bisschen, nicht hinsichtlich der Gefahr, dass wenn sich die Thematik beruhigt, ist Militär auch genauso schnell wieder weg, wie man schauen kann, auch wenn viele sagen, das ist die nächsten 10 Jahre eher, leben wir in unsicheren Zeiten. Ich glaube, dann ist es gut, dass wir dafür auch entsprechend gerüstet sind. Und es wird deutlich schneller, wird versucht, Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube schon, und USA aus der Vergangenheit, die ganzen großen Startups sind ja über Militärbudgets groß geworden und dann erst in den zivilen Bereich. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da nicht heute, aber in 2, 3 Jahren auch in den zivilen Bereich Rückschlüsse haben. Ja. Und auch dort wird dann mit Sicherheit dran gearbeitet, wie hat man Krankenversorgung, Verpflegung, wie kriegt man autonome Leute geborgen und so weiter. Also ich kann mir doch durchaus vorstellen, das hat auch kann einen positiven Rückschluss bekommen, auch was die Geschwindigkeit angeht. Mhm. Also die sind schnell, die haben viel Geld. Da zeigt sich eben schon wieder, Geld belebt eben schon das Geschäft. Ja, genau. Und das, glaube ich, kann für die, und vor allem, weil man offen heute diskutiert, Herr Heldmann hat gesagt, vor 2 Jahren durfte das Thema Militär gar nicht im Mund nehmen. Ja. Und die Investoren schon 2-mal nicht. Die hatten ganz klare Themen, wo sie investieren und wo sie nicht investieren. Und ich bin überzeugt, da werden wir insbesondere auch für den zivilen Bereich auch positive Themen sehen.
Ja. Heldmann, wenn Sie jetzt nach vorne gucken, was sind für Sie so die Trends in der nächsten 3, 5 Jahre jetzt in dem Bereich?
Ja, wie eben auch schon mal erwähnt, also das Thema Roboter flexibler, autonomer, intelligenter zu machen. Das Thema der KI spielt ja sicherlich eine ganz wesentliche Rolle. Ich glaube aber nicht, dass wir in 5 Jahren jetzt die Humanoiden haben, die menschenähnliche Fähigkeiten haben. Das wird noch ein bisschen länger dauern, vielleicht sogar sehr viel länger dauern. Aber das sind jetzt die Themen, die uns jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall beschäftigen werden. Hätten wir uns vor 5 Jahren, wenn wir da gefragt worden wären, was ist im Jahre 2025 in der Robotik, hätten wir nicht vorhersagen können, dass jetzt KI so viele Möglichkeiten bietet. Ja, also sind wir gespannt, was in 5 Jahren möglich ist, aber es wird noch einiges an Forschung möglich sein in 5 Jahren. Wichtig ist halt in dem Zusammenhang, dass halt die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie eben angesprochen, dass Forschungsgelder bereitgestellt werden. Vielleicht noch ein Punkt, den ich eben noch ergänzen wollte, wie man Forschungsergebnisse in die Praxis überführt. Da haben wir in Deutschland, in Europa auch eine Lücke, eine finanzielle Lücke. Also man darf halt in so einem Forschungsprojekt bis zum Prototypen entwickeln, bis THL6. Aber dann die Lücke, wie man das zum Produkt weiterentwickelt, was dann natürlich vom Engineering-Aufwand nochmal das X-Fache in der Regel ist. Da haben wir eine Lücke, um die eigentlich geführt werden sollte, weil die Firmen dann oft die Projektpartner sind, da doch nicht in der Lage sind, dieses finanzielle Risiko zu tragen oder auch überhaupt diese Ausgaben tätigen zu können. Wenn wir da noch weitere Möglichkeiten hätten, das würde, glaube ich, viel, viel befördern, um die Ergebnisse aus Forschungsprojekten auch in die Praxis zu überführen.
Also das ist der positive Appell an die Wirtschaft. Wir gucken jetzt nicht auf die Politik und auf Förderung, sondern wir gucken auf die Wirtschaft und sagt, hey Leute, wir haben coole, tolle Technologien, gute Anwendungen. Lasst uns gemeinsam kollaborativ die Dinge nach vorne treiben, bevor es die Amerikaner oder die Chinesen machen.
Genau. Was ich glaube, was dort passieren wird oder passieren sollte, ich habe gesagt, wir haben ungefähr im Mittelstand 10% der Ausstattungsquote. Ich bin ein großer Befürworter, auch wenn es nur ein Schlagwort ist, aber dort müssen wir hinkommen zu dem Thema Do-it-yourself-Robotik oder die Demokratisierung. Und was meine ich damit? Und das gibt's ganz, ganz viele Unternehmen, die das beginnen. Helgmann hat es mit Schweißer angesprochen, dass man komplette Plug-and-Play-ready Zellen hat. Palettierzellen, depalettieren, schweißen, schrauben, löten. Das eben nicht mehr appliziert werden muss. Wir haben ja auch das Bottleneck des Integrators, die fallen auch wegen weg. Und es muss eigentlich gehen, dass es Plug-and-Play einfach geht, dass der Preis runtergeht. Und dann ist die Eintrittsschwelle niedrig. Und da gehört Usability, Interface, Kommunikation eine Rolle. Und ich glaube, das merkt man. Viele gehen auf diese sogenannten modularen Bauweisen. Die sind auch super erfolgreich. Klar, das Projekt ist ein bisschen kleiner, aber dafür ist das Risiko kleiner, aber dafür die Anzahl größer. Und ich glaube, das ist für uns, für den Mittelstand, eine ganz wichtige Thematik, dass man genau und da kommt auch KI und Physik ein, dass man trainierte Modelle hat auf bestimmte Prozesse und die dann Plug-and-Play-mäßig integriert. Also da bin ich ein großer Befürworter. Hört sich einfacher an, wie es am Ende.
Es hört sich wie Plug-and-Play an.
Ja, genau. Ja. Genau, aber dort bin ich überzeugt, dort wird der Weg hingehen.
Aber ist das was auch in Deutschland schon angetrieben wird?
Ganz viele der Startups gehen genau in diese modularen Bausreisen. Fokussieren sich ausschließlich nur noch über Schweißzellen, über Palettierzellen, über Depalettieren.
Und dort, die dann auch verkettet werden können.
Genau, die verkettet werden können, die über die Daten, die Daten über Schweißen auslesen und so weiter. Also da passiert eine Menge. Und da bin ich auch der Meinung, das ist der richtige oder kann einer der unter anderem richtigen Wege sein.
Also ich finde, das klingt ja echt nach Zuversicht. Das klingt ja so positiv, so dass wir an dieser Stelle vielleicht noch mit einer letzten Frage abschließen sollten. Wie gucken Sie denn tatsächlich in die Zukunft? Wir wollen jetzt nicht nach 2050 gucken, aber vielleicht sind es 2045 oder 2040. Herr Elkmann, wie ist die Zukunft der Robotics und der Gesellschaft mit der Robotik?
Ja, die Gesellschaft braucht Robotik. Das hatten wir ja jetzt erst mit vielen Beispielen schon untermauert. Es gibt einen dringenden Bedarf zur Automatisierung. Von daher geht uns da die Arbeit nicht aus. Und die Themen werden weiterhin sehr, sehr interessant bleiben.
Kann ich mich nur anschließen? Ich bin sehr, sehr positiv der Robotik gegenüber gestimmt. Ich glaube, wir haben alles von Fähigkeiten, von Produkten, von Firmen. Ich glaube, wir brauchen Mut. Sie haben gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen Mut in den unterschiedlichen Bereichen, bei den Inbetriebnehmern, dass sie eben keine Angst haben. Und dann, ich glaube, ohne Robotik, ohne KI, das Thema löst sich von alleine oder wir müssen es von alleine lösen, sonst haben wir gesellschaftlich eine andere Thematik. Also ich bin sehr, sehr positiv und hab einen guten Ausblick nach vorne.
Sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen doch sehr spannenden Austausch, Herr Elkmann nach Magdeburg, Herr Schmidt hier in unserem Studio. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich bin sehr gespannt. Wir werden sicherlich irgendwann wieder aufgreifen. Schönes Wochenende.
Danke fürs Gespräch und für die Einladung. Schönes Wochenende.